Stell dir mal vor, der absolut effektivste psychologische Schutzschild gegen ein gebrochenes Herz ist gar keine, also keine meterdicke emotionale Mauer.
Mhm, ja.
Es sind keine jahrelangen Vermeidungsstrategien und es ist auch nicht dieses eiserne Verschließen der eigenen Gefühle.
Richtig.
Stell dir vor, der ultimative Abwehrmechanismus ist eigentlich nur eine einzige, ja, fast schon beiläufig weggeworfene Silbe. Also, willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse.
Hallo zusammen.
Wir haben heute ein Quellenmaterial vorliegen, das rein physisch betrachtet wirklich winzig ist.
Absolut winzig, ja.
Genau, es ist ein extrem kurzes, nur sechszeiliges Gedicht von Horst Winkler aus der Verseschmiede.
Aber man darf sich da echt nicht täuschen lassen.
Nein, gar nicht, weil in diesen paar Worten verbirgt sich ein gigantischer psychologischer Mechanismus. Wir wollen heute entschlüsseln, wie wir Sprache als eine Art, naja, emotionalen Airbag nutzen.
Ja, das ist ein super Bild. Ein Airbag, um uns vor unserer eigenen Verletzlichkeit zu schützen. Und der Fokus liegt hier ja ganz klar auf dieser Diskrepanz.
Welche genau?
Also zwischen dem inneren Erleben und der äußeren Kommunikation. Wir neigen ja in unserer Kultur dazu zu glauben, dass so massive Emotionen, also sagen wir mal, eine epische Liebesgeschichte
oder so ein drohender emotionaler Zusammenbruch.
Genau, dass sowas auch zwingend große, schwere Worte benötigt. Aber wenn man das menschliche Verhalten mal sprachlich seziert, zeigt sich oft das genaue Gegenteil.
Spannend.
Ja, je bedrohlicher dieser emotionale Zustand wird, desto stärker greift oft ein Mechanismus der extremen Komprimierung oder Banalisierung sozusagen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Um zu verstehen, warum wir überhaupt so einen Airbag brauchen, müssen wir uns ja erstmal ansehen, mit welcher Wucht wir da eigentlich gegen die Wand fahren.
Richtig.
Und der Text, der startet ja nicht mit so einem vorsichtigen Abtasten. Der reißt uns sofort in einen extremen, ja, körperlichen Zustand. Es heißt da am Anfang einfach, ich lieb dich so sehr, dass mir es manchmal schwindlig wird.
Krass, oder?
Absolut. Das ist ja keine Metapher mehr für Schmetterlinge im Bauch. Das ist eine medizinische Zustandsbeschreibung.
Ja, total. Wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, ist das eigentlich eine ziemlich beängstigende Definition von Romantik. Wir romantisieren hier quasi einen kompletten Kontrollverlust. Das ist wie im Film, wo die Kamera wild um das Paar kreist und alles verschwimmt.
Das ist ein sehr guter Vergleich. Und wenn wir das mal neurobiologisch und psychologisch betrachten, dann beschreiben diese drei Zeilen eigentlich den klassischen Zustand der Limerenz.
Limerenz? Erklär das mal kurz.
Limerenz ist diese Phase der extrem intensiven Verliebtheit. Die versetzt das Gehirn regelrecht in einen Ausnahmezustand.
Ah, okay.
Und Schwindel, also rein physiologisch, entsteht ja immer dann, wenn das Gehirn widersprüchliche Informationen von den Sinnesorganen bekommt.
Also wenn das Gleichgewichtsorgan im Ohr was anderes meldet als die Augen. Exakt. Und in der Limerenz passiert etwas sehr Ähnliches, nur eben auf neurochemischer Ebene. Der massive Ausstoß von Dopamin und Noradrenalin flutet quasi das System.
Und das führt dann zu diesem Schwindel?
Ja, weil gleichzeitig der präfrontale Kortex, also der Teil unseres Gehirns, der für rationales Denken und Risikobewertung zuständig ist, drastisch heruntergefahren wird.
Warte, das bedeutet also, dieser romantische Schwindel ist am Ende gar kein Zeichen dafür, wie perfekt zwei Menschen zusammenpassen?
Nein, nicht unbedingt.
Sondern es ist eigentlich ein handfestes neurologisches Warnsignal. So nach dem Motto, Achtung, Systemüberlastung, die Wahrnehmung der Realität ist gerade massiv gestört.
Genau so ist es. Der rationale Verstand verliert buchstäblich die Bodenhaftung. Die objektive Realität stimmt einfach nicht mehr mit diesem überwältigenden inneren Erleben überein.
Wahnsinn.
Und der Sprecher in diesem Gedicht, der ist sich dieses Kontrollverlusts ja durchaus bewusst. Er stellt fest, dass die Emotion so groß ist, dass sie sein eigenes Gleichgewicht stört. Er steht nicht mehr fest auf dem Boden.
Und wer schwindlig ist, der kann jederzeit stürzen.
Richtig, man befindet sich in einer permanenten physischen und psychischen Gefahr. Das ist ein Zustand extremer Verletzlichkeit. Man ist diesem Gegenüber völlig ausgeliefert.
Das erklärt natürlich auch diese, ja, fast schon kindliche Sprachlosigkeit am Anfang, oder? Ich lieb dich so sehr. Da fehlen einfach die komplexen Worte.
Absolut. Das Gehirn ist in dem Moment gar nicht in der Lage, jetzt irgendwelche poetischen Metaphern zu formen.
Es stammelt eigentlich nur noch diese Intensität heraus. Aber wenn der Körper in so einem massiven Alarmzustand ist und man merkt, okay, ich verliere den Halt, wie reagiert denn die menschliche Psyche darauf?
Sie sucht krampfhaft nach Sicherheit.
Genau, und das sehen wir ja sofort in der nächsten Entwicklung des Textes. Aus diesem inneren Schwindel wird ganz abrupt eine absolute Behauptung über die Außenwelt, also über das Gegenüber. Er sagt, du liebst mich auch.
Du liebst mich auch sehr.
Ja, das ist der Schlüsselmoment. Hier beobachten wir den Übergang von der reinen Physiologie zur Psychologie. Genauer gesagt zum Mechanismus der Projektion.
Projektion, okay.
Weil der Schwindel, also dieser Kontrollverlust, der ist hochgradig bedrohlich. Und um diese Bedrohung irgendwie zu neutralisieren, zwingt der Sprecher der Situation einfach eine Symmetrie auf.
Ah, ich verstehe. Die Zeilen über das eigene Empfinden werden rhetorisch quasi exakt gespiegelt.
Exakt. 1:1 auf das Gegenüber übertragen. Das ist ja keine Frage, die er da stellt. Und es ist auch kein hoffnungsvolles Wünschen. Nein. Null. Es wird einfach als unumstößliches Faktum in den Raum gestellt.
Genau.
Wobei also für mich klingt diese exakte Spiegelung irgendwie weniger nach echtem Selbstbewusstsein. Das klingt mehr nach jemandem, der nachts ganz allein durch einen furchtbar dunklen Wald läuft.
Und laut vor sich hin pfeift.
Ja, der laut pfeift, um die eigene Angst zu übertönen. Es ist wie ein Mantra. Es gibt keine Monster, du liebst mich auch, alles ist in Ordnung.
Ein sehr passendes Bild.
Man hämmert diese Gleichung regelrecht in die Realität, weil die Alternative, also dass das Gegenüber vielleicht gar nicht dasselbe empfindet, das würde ja bedeuten, dass man diesen ganzen Schwindel völlig umsonst durchlebt.
Dass man fällt und niemand da ist, der einen auffängt.
Genau das.
Dieser Vergleich mit dem Pfeifen im Wald, der trifft wirklich den Kern der kognitiven Dissonanz, die hier aufgelöst werden soll. Die Psyche sträubt sich nämlich extrem dagegen, so eine asymmetrische emotionale Investition zu akzeptieren.
Weil der Einsatz zu hoch ist.
Richtig. Wenn ich alles risikiere und mir sprichwörtlich schwindlig wird, dann verlangt mein Sinn für psychologisches Gleichgewicht einfach, dass du exakt denselben Einsatz bringst. Die Projektion ist hier also ein Stützpfeiler.
Damit er wieder sicher stehen kann.
Ja. Indem der Sprecher dem anderen diese Gefühle zuschreibt, baut er sich ein gedankliches Konstrukt auf, in dem die Welt wieder Sinn ergibt. Aber, und das ist das große Aber, das Problem an solchen Projektionen ist ihre fundamentale Fragilität.
Weil sie auf einer Illusion basieren?
Sie basieren ausschließlich auf dem Wunsch des Projektierenden, ja, nicht auf der unabhängigen Realität des Gegenübers.
Es ist im Grunde ein gigantisches Kartenhaus. Und je fester man sich einredet, dass diese absolute Symmetrie existiert, also dieses Ich liebe dich so sehr, du liebst mich auch sehr, desto höher baut man dieses Kartenhaus.
Und desto tiefer ist der potenzielle Fall.
Oh ja. Man spürt beim Lesen förmlich, wie diese Fallhöhe ins Unermessliche steigt. Man ist vollkommen aufgeladen mit dieser intensiven, schwindelerregenden Verletzlichkeit und dieser verzweifelt konstruierten Sicherheit.
Und dann kommt der Bruch.
Genau. Wenn die Spannung am absolut höchsten Punkt ist, kippt dieses gesamte System in einem einzigen, winzigen Moment. Der Text schließt nämlich mit dem Satz, wenn nicht, habe ich mich halt geirrt.
Bam, da ist er. Das ist der absolute sprachliche und psychologische Bruchpunkt des ganzen Gedichts.
Es ist unglaublich.
Die Fallhöhe, die er da so systematisch und dramatisch aufgebaut hat, die wird jetzt nicht etwa durch eine große Tragödie aufgelöst.
Sondern durch eine radikale Entwertung der gesamten Prämisse.
Man fällt quasi auf eine weiche Gummiwand.
Ja, wir wechseln hier komplett das Register. Weg von dieser existenziellen, fast medizinischen Dringlichkeit, direkt rein in eine staubtrockene, profane Alltagssprache.
Weißt du, woran mich das erinnert? Es ist, als würde man am Computer so ein Dropdown-Menü für emotionale Reaktionen anklicken.
Wie meinst du das?
Naja, man hat gerade diesen gigantischen Schwindel gestanden. Man spürt diese enorme Verletzlichkeit. Und man rechnet jetzt als Leser mit einer riesigen Liste an angemessenen Konsequenzen in diesem Menü.
Verzweiflung, herzzerreißende Tränen.
Wochenlange Trauer, unglaubliche Wut.
Aber man klickt auf dieses Menü und da steht nur eine einzige verdammte Option. Und die heißt einfach, egal. Einfach. Es ist ein simpler Achselzucken-Moment, so nach dem Motto, tja, macht sie nix.
Und dieser Effekt, also dieses völlige Verpuffen der Dramatik, das hängt fast ausschließlich an der sprachlichen Konstruktion. Und ganz spezifisch an der Verwendung einer einzigen Modalpartikel.
Du meinst das Wort Halt?
Genau. Das kleine, unscheinbare Wort Halt. Um die Architektur von diesem Schutzmechanismus wirklich zu verstehen, müssen wir uns ansehen, was dieses Wort da eigentlich leistet.
Okay, leg los.
Stell dir den Satz mal ohne vor. Ein Satz wie, wenn nicht, habe ich mich geirrt. Das ist ein reines faktisches Eingeständnis.
Stimmt, das klingt plötzlich ganz anders.
Es könnte in dem Kontext dieser tiefen Liebe zutiefst tragisch gelesen werden. Es wäre das Eingeständnis eines fundamentalen, extrem schmerzhaften Fehlers.
So ein bisschen wie in einem Shakespeare-Drama, wenn der Protagonist am Ende erkennt, dass alles völlig umsonst war. Ein schweres, schicksalshaftes Ich hab mich geirrt.
Richtig, da ist unglaubliches Gewicht drin. Aber die Modalpartikel halt verändert ja nicht den faktischen Inhalt des Satzes, sondern ausschließlich seine relationale und emotionale Ebene.
Was genau machen Modalpartikeln da?
Modalpartikeln wie halt oder auch eben oder schon, die ordnen eine Aussage in die Weltanschauung des Sprechers ein. Halt drückt hier eine gewisse Schicksalsergebenheit aus.
Eine Unveränderlichkeit?
Genau. Aber eine, die gleichzeitig jede persönliche Betroffenheit abwehrt. Es suggeriert totale Beiläufigkeit. Es signalisiert dem Hörer, das ist nun mal eine unumstößliche Tatsache des Lebens, die mir aber im Grunde überhaupt nicht nahe geht.
Wahnsinn, es ist wie ein sprachliches Betäubungsmittel. Man injiziert dieses kleine Wort in den Satz und plötzlich tut der potenziell tödliche Herzschmerz gar nicht mehr weh.
Es ist fast schon magisch.
Er wird einfach zu einem logistischen Irrtum degradiert. Wirklich, als hätte man sich im Supermarkt bei der Wahl der Marmelade vergriffen. Habe ich mich halt geirrt, nehme ich halt die Erdbeere.
Ja, und das ist die ultimative Form der Prävention. Der Sprecher wartet ja gar nicht erst ab, ob seine Projektion aus den Zeilen zuvor, also dieses Du liebst mich auch, der Realität überhaupt standhält.
Er nimmt es quasi vorweg.
Er nimmt die mögliche Zurückweisung gedanklich komplett vorweg und entwertet sie präventiv. Und das ist der psychologische Kern dieses Textes.
Die Angst vor der Zurückweisung.
Genau. Die ist derart übermächtig, dass der Sprecher sein eigenes Liebesgeständnis sabotiert, noch bevor das Gegenüber überhaupt auch nur die Chance hat, darauf zu reagieren.
Das ist krass. Das verändert ja die Wahrnehmung von diesem Sprecher komplett. Weil auf den ersten Blick wirkt diese Pointe einfach nur witzig, fast schon respektlos. Man denkt sich, was für ein launischer Typ.
Ja, erst das Riesendrama und dann ist ihm alles egal.
Genau. Sekunden später juckt es ihm nicht mehr. Aber wenn man diesen Präventivschlag mal durchschaut, es ist eigentlich wahnsinnig melancholisch.
Es ist tief traurig, ja.
Hinter dieser coolen, gleichgültigen Fassade steht jemand, der vor lauter Emotionen eigentlich zittert, dem im wahrsten Sinne des Wortes schwindelig ist und der in völliger Panik nach einem Ausweg sucht, sein Gesicht zu wahren, falls er gleich hart auf dem Boden aufschlägt.
Das ist das absolute Paradoxon menschlicher Abwehrmechanismen. Je lauter und beiläufiger diese Gleichgültigkeit demonstriert wird, desto größer ist in der Regel die emotionale Investition, die eigentlich dahinter steckt.
Das kennen wir ja alle, oder?
Absolut. Dieser Mechanismus der rationalisierenden Entwertung ist allgegenwärtig. Denk mal an den Job. Wenn eine erstrebte Beförderung nicht klappt, hört man super auf den Satz, ach, den Stress auf der Position wollte ich mir eigentlich sowieso nie antun.
Oder nach einer Trennung, wir haben eh nicht wirklich zusammengepasst.
Genau. Es ist einfach der Versuch der Psyche, die narrative Kontrolle über eine Situation zurückzugewinnen, in der man sich de facto völlig ohnmächtig fühlt.
Wir ziehen uns also diese dicke Ritterrüstung der Pragmatik an, während wir eigentlich innerlich noch komplett im freien Fall sind.
Ein schönes Bild.
Das ist so ein tief verwurzeltes menschliches Verhalten. Und das betrifft jetzt auch direkt dich, der uns gerade zuhört. Denk mal an Situationen in deinem eigenen Leben, wo du Humor oder so einen trockenen Sarkasmus als Schutzschild benutzt hast.
Da findet wahrscheinlich jeder sofort ein Beispiel.
Ja, wenn du etwas Extremes fühlst, eine ganz große Unsicherheit oder eine riesige Hoffnung und es dann sofort selbst mit einem flachen Witz wieder einreißt. Nur damit dir niemand anders zuvorkommen kann.
Man macht sich lieber selbst lächerlich oder tut Dinge ab, bevor die Welt überhaupt die Chance hat, einen ernsthaft zu verletzen. Es ist einfach eine Form der emotionalen Schadensbegrenzung.
Und die Präzision, mit der Horst Winkler hier in so kurzer Form diese komplette Dynamik abbildet, das ist schon Meisterklasse.
Es ist wirklich bemerkenswert, vom ersten neurochemischen Rausch der Limerenz über die psychologische Projektion bis hin zu diesem sprachlich exakt kodierten Schutzmechanismus.
In 6 Zeilen.
In 6 Zeilen. Es illustriert einfach perfekt, dass Kommunikation selten primär nur dem schnöden Informationsaustausch dient.
Sondern?
Viel häufiger ist Sprache ein Werkzeug zur Regulation unserer eigenen emotionalen Zustände. Und natürlich zur Verwaltung von Nähe und Distanz zu anderen Menschen.
Wir manipulieren also durch unsere Wortwahl ganz gezielt unsere eigene Realität. Wir zwingen unsere Gefühle in eine Form, die wir irgendwie überleben können.
Genau so ist es.
Also, wenn wir uns diese psychologische Reise jetzt nochmal im Ganzen ansehen, wir haben zuerst das völlige Ausliefern an den Moment. Diesen extremen Schwindel, bei dem das Gehirn komplett übersteuert.
Ein Versuch, diesen Kontrollverlust durch so ein beschwörendes Mantra aufzufangen, diese absolute, erzwungene Symmetrie der Gegenliebe.
Und als allerletzten Ausweg, quasi als Notbremse vor dem finalen Absturz, kommt dann dieses winzige Wort Halt, das die gesamte Fallhöhe einfach annulliert und den dramatischen Liebeskummer in ein beiläufiges Schulterzucken verwandelt.
Diese Betrachtungsweise zeigt übrigens auch wunderbar, warum wir auf solche Texte, also auf diesen ganz speziellen trockenen Humor, so instinktiv reagieren.
Warum genau?
Weil Humor super oft aus der plötzlichen Freisetzung von psychologischer Spannung entsteht. Wir erkennen den Schmerz und die unglaubliche Angst hinter der Pointe unbewusst sofort.
Weil wir es von uns selbst kennen.
Richtig. Wir kennen diese Architektur der Abwehr aus unserem eigenen Denken. Und die Erleichterung, dass der Sprecher dem Schmerz im letzten Moment noch durch die Hintertür entwischt ist, die entlädt sich bei uns dann einfach im Lachen.
Ja, weil wir auch einfach froh sind, dass wir diesen peinlichen, schmerzhaften Absturz gerade nicht selbst erleben mussten, sondern da ganz sicher von außen dabei zusehen konnten.
Exakt. Es gibt uns quasi eine Blaupause dafür, wie wir unsere eigenen kleinen Tragödien des Alltags entschärfen können.
Aber weißt du, da ist noch ein Aspekt, der sich aus dieser Analyse ergibt? Ein Gedanke, den ich total spannend fand, als wir uns darauf vorbereitet haben?
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ein Gedanke, der das Ganze vielleicht sogar noch einmal aus einem völlig anderen Blickwinkel beleuchtet. Etwas zum Weiterdenken für dich, wenn du gleich den Podcast, wenn unsere Analyse hier gleich vorbei ist und du die Kopfhörer absetzt.
Welche Perspektive ließe sich dieser doch sehr komplexen Dynamik aus Verletzlichkeit und Abwehr denn jetzt noch abgewinnen?
Naja, schau mal. Wir haben jetzt die ganze Zeit diese letzte Zeile, dieses »Habe ich mich halt geirrt« als reinen Schutzmechanismus interpretiert.
Ja, als die ängstliche Notbremse.
Genau, von jemandem, der diesen potenziellen Schmerz einfach nicht aushalten kann. Aber was passiert eigentlich, wenn wir diese Zeile mal aus dieser ganzen Ecke der Angst und Panik herausholen und sie vollkommen ernst nehmen?
Du meinst, wir nehmen ihn einfach beim Wort?
Ja. Lass uns mal annehmen, das ist gar kein panischer Selbstschutz. Was, wenn da jemand ist, der diese unglaubliche intensive Liebe spürt, diesen absoluten Schwindel durchlebt und trotzdem im allergleichen Atemzug die innere Reife besitzt, zu akzeptieren, dass er nicht unfehlbar ist?
Ah, okay. Das würde bedeuten, wir lesen diese Pragmatik am Ende nicht als feige Abwehr, sondern als radikale Akzeptanz.
Ganz genau. Radikale Akzeptanz. Wir sind doch kulturell immer so darauf konditioniert, dass wahre Liebe absolut unfehlbar und im Zweifelsfall total zerstörerisch sein muss.
Romeo und Julia lassen grüßen.
Eben. Wenn die Liebe nicht erwidert wird, dann muss gefälligst die Welt untergehen, sonst war es keine echte Liebe.
So wird es uns zumindest immer verkauft, ja.
Aber vielleicht ist diese völlig beiläufige Akzeptanz eines Irrtums eigentlich der viel gesündere und reifere Umgang mit Emotionen.
Die Fähigkeit zu sagen, ich fühle das alles extrem intensiv. Es ist total überwältigend.
Aber ich besitze trotzdem nicht den Anspruch, die Realität des anderen zu kontrollieren.
Wenn du nicht dasselbe fühlst, tja, dann war meine Wahrnehmung schlichtweg falsch.
Ja, kein riesiges Drama, keine Rache, keine wochenlange Selbstzerstörung. Einfach nur die ehrliche, total unaufgeregte Feststellung eines menschlichen Irrtums.
Das ist in der Tat eine sehr weitreichende, ja fast schon philosophische Umdeutung. Es verschiebt den Fokus komplett von der Pathologie der Angst hin zu einer, einer fast stoischen Gelassenheit.
Stoizismus pur.
Es trennt nämlich die Intensität des eigenen Gefühls von der Notwendigkeit der Bestätigung durch den anderen. Man erlaubt sich den Schwindel, ohne sich krampfhaft an die Erwartung der Rettung zu klammern.
Vielleicht ist der wahre emotionale Airbag am Ende also gar nicht das Leugnen des Schmerzes, sondern einfach die tiefe Erkenntnis, dass ein Irrtum in der Liebe uns nicht sofort definieren oder zerstören muss.
Es ist nur ein Irrtum.
Nichts weiter. Wenn du also das nächste Mal in deinem Leben bemerkst, dass dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dass alles um dich herum verschwimmt und die Emotionen komplett die Kontrolle übernehmen,
dann erlaube dir den Schwindel.
Ja, erlaube dir den Schwindel. Aber behalte dir auch immer das Recht vor, dich am Ende des Tages vielleicht einfach mal ganz entspannt geirrt zu haben. Denk mal darüber nach. Wir hören uns bei unserer nächsten Analyse.